Was, wenn man schon immer Kinder haben wollte, der richtige Partner ist da, der Zeitpunkt passt, aber es will nicht funktionieren? Dear Lavinia, ein Podcast über Kinderwunsch und den Umgang mit Kinderlosigkeit. Mit Raffaela Sales und Sabine Vorklinger. In Folge 1 spricht Raffaela über ihre Versuche, auf natürlichem Wege schwanger zu werden. Sie wurde auch schwanger, aber die Schwangerschaften hielten immer nur wenige Wochen. Hier begann ihr langer Weg. Über Jahre versuchte sie, schwanger zu werden, Mutter zu werden. Am Ende dieser Reise musste sie versuchen, mit dem Verlust zu leben, mit dem Verlust ihres Kindes, das nie kam. Mit Sabine als ihrer Therapeutin konnte sie diese Zeit aufarbeiten. In den ersten Folgen von Dear Lavinia nehmen uns Raffaela und Sabine mit in die persönliche Geschichte von Raffaela. Später werden verschiedene Expertinnen und Experten zu Gast sein, die sich mit den Fragen und Themen rund um Kinderwunsch auskennen.
Sabine.
Raffaela.
Schön, dich zu hören.
Willkommen in Folge 1. Raffaela, wir beide haben beschlossen, unseren gemeinsamen Weg zu teilen. Wir haben nämlich das Gefühl, dass viele Frauen da draußen in einer ähnlichen Situation sind wie du und somit erfahren können, dass sie nicht so ganz alleine sind. Ich erinnere mich noch gut an den Tag, an dem wir uns begegnet sind. Und das war ja in so einem Auszeitrefugium in den Bergen. Du bist zum Fasten dort gewesen, du wolltest dich wiederfinden bzw. einen Neuanfang versuchen. Also du warst schon in so einer richtigen Übergangsphase, glaube ich, kann man sagen. An so einem Wintertag, ich weiß noch, es war richtig kalt und es hat ordentlich geschneit, da hattest du einen Termin bei mir. Ich habe dich am Anfang, als ich dich gesehen habe, sehr, sehr zurückhaltend, fast ein bisschen roh und verletzlich empfunden. Dann habe ich deine Geschichte gehört. Die Geschichte von deiner Kinderlosigkeit, von den unzähligen Versuchen, die du unternommen hast, schwanger zu werden. Die tiefe Verzweiflung, die Traurigkeit und damit ein Stück weit auch, würde ich sagen, eine verbundene Perspektivlosigkeit. Denn dein ganzer Lebensplan ist ja damals nicht mehr aufgegangen. Und ich glaube, so altersmäßig, soweit ich mich erinnern kann, bist du damals so Ende 40 gewesen.
Genau.
Und du warst so kurz vor deinem 50. Geburtstag. Und das Thema war, dass du nicht so recht wusstest, wie du mit diesem Schmerz umgehen sollst und wie es überhaupt im Leben dann weitergehen soll. Seitdem haben wir viele Gespräche geführt, wir haben viel miteinander gearbeitet und ich würde sagen, du kannst heute sehr gut und sehr offen über dieses Thema sprechen.
Ja, dank vor allen Dingen der wirklich sehr vielen kostbaren Gespräche, die wir seitdem geführt haben. Ich erinnere mich sehr gut an den Tag, als ich zu dir zum ersten Mal in die Praxis kam, beziehungsweise in dein Behandlungszimmer in diesem herrlichen Refugium in den Bergen, wo ich zum Fasten mich zurückgezogen hatte. Und es ging darum, ich wollte mich wiederfinden, ja, und ich suchte auch einen Neustart. Und es war kurz vor meinem 50. Geburtstag und die letzten Kinderwunschbehandlungen lagen eine ganze Weile zurück. Aber für mich war in meinem Kopf diese 50er Geburtstag, das war wie so eine rote Zielgerade, auf die ich zwangsläufig zusteuerte. Und für mich war klar, ab dem Moment, wo ich 50 bin, ist das Thema gelaufen. Also ja. Wenn noch ein Wunder geschehen wäre, wäre das bis 50 für mich in Ordnung gewesen, aber für mich gefühlt war, nach 50 ist es nicht mehr in Ordnung. Oder die Wahrscheinlichkeit, dass dann passiert, liegt dann im Milliardenstelbereich.
Ja, 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 und ich meine, irgendwann ist auch wirklich unsere biologische Uhr
abgelaufen.
Genau. Genau. Ja, das genau. Ist so.
Ja. Mhm. Und so bin ich damals zu dir gekommen. Also ich wusste auch ehrlich, ich bin jetzt nicht mit dir zu dir gekommen mit der Erwartung, dass ich da jetzt jemanden finde, der mir so helfen würde. Aber ich erinnere mich, wie ich zu dir kam, wie du mich zu dir gebeten hast, wie du einen Raum geschaffen hast, in dem ich mich dann langsam auch öffnen konnte und dem ich auch Vertrauen gefunden habe. Ich hatte natürlich sehr viele, sehr enttäuschende Begegnungen hinter mir und ich hatte einen langen Weg, diese Kinderwunschzeit, in dem ich mich auch sehr oft sehr einsam gefühlt hatte und sehr unverstanden. Das heißt, es waren, gerade wenn man in die medizinische Behandlung dann kam, hatte man immer ein Gegenüber, das einen eben nur aus einer medizinischen Perspektive betrachtete, aber nie als Mensch, als Frau, mit meiner Seele, mit meinem Herzen, mit meinen Verletzungen, mit meinen Wunschträumen. Es war nie so ein gesamtes Bild von mir, sondern ich bin eigentlich immer nur so als Patient mit den und den Patientendaten behandelt worden. Und so habe ich mich behandelt gefühlt. Und diese Verletzung, die aus dieser Zeit resultierte, damit bin ich zu dir gekommen und ich bin in diesen Raum reingekommen und du hast mich angestrahlt und du hast eben gleich so eine Atmosphäre von Geborgenheit, das ist auch so ein elementares Erlebnis, das mir so gefehlt hat, vermittelt. Und ich glaube, in dieser allerersten Stunde hast du es vermocht, eigentlich sozusagen den Weg direkt in mein Innerstes zu finden, indem du mir Fragen gestellt hast oder auch gar nicht Fragen gestellt hast. Du hast mir einfach so ein Gefühl von, hier bist du aufgehoben, vermittelt, das ich so lange gesucht hatte und nie gefunden habe. Und das ist der Beginn unserer Reise gewesen, dieser vielen Gespräche und in denen ich diese Zeit verarbeitet habe und dann geschafft habe, eine neue Perspektive für mich zu entwickeln. Und das ist für mich das Entscheidende gewesen.
Das ist wunderschön. Vielen Dank dafür. Also du hast aber auch fleißig gearbeitet, muss man sagen. Und es waren ja nicht nur Gespräche, sondern wir haben auch wirklich ganz tief im Unbewussten gewühlt. Und wir haben schon viele Schichten auch abgetragen. Aber dennoch, Raffaela, magst du mal unseren Hörerinnen und Hörern erzählen, wo in deinem Leben eigentlich diese Reise begonnen hat? Wann fing diese ganze Geschichte eigentlich an?
Gute Frage.
Wusste
ich zum ersten Mal, dass ich Mutter werden wollte?
Ja, genau.
Also ehrlich gesagt, ich glaube, das kann ich auf meine Kindheit zurückführen. Also dazu gehört vielleicht kurz erwähnt, dass ich eine italienische Mutter und Großmutter habe, die natürlich wunderbare Mamme waren, also liebevolle Glucken, die sich um mich kümmerten und mich behütet haben. Und die mir halt von ganz klein auf dieses Gefühl von Wärme und Geborgenheit vermittelt haben, das ich irgendwann auch unbedingt weitergeben wollte. Also das war so, ich sag mal, fast genetisch bei mir einprogrammiert. Und ich war als Kind eine absolut begeisterte Puppenspielerin.
Ach, du warst eine Puppenmama.
Ich war eine Puppenmama, aber eine echte, sehr ernsthafte Puppenmama. Also nicht irgendwie irgendwas Larifari, sondern das war sehr ernst. Es gab da verschiedene Puppen und eine davon, das war meine Lieblingspuppe, die hieß Julia. Und Julia liebte ich besonders, weil die hatte die Größe eines echten Babys. Also ich wollte alles immer echt haben. Und diese Betreuung dieser Puppe, das war eigentlich für mich so eine Rund-um-die-Uhr-Aufgabe. Also wie ich sie anziehe, wie ist das Wetter, heute gehen wir zum Arzt oder sie hatte Bauchweh und ich musste sie wickeln und so. Also ich habe das sehr, sehr, sehr ernsthaft betrieben. Und das war damals schon dieses Gefühl für mich ganz klar. Und irgendwann mal würde ich das wirklich mit einem echten Baby machen können. Ja, jetzt übe ich ja nur. Da hat es angefangen. Und dann in meinen späteren Jahren, also als ich dann nach der Schule zu meinem Studium ins Ausland aufgebrochen bin und diese vielen langen Lehr- und Wanderjahre zurücklegte, gibt es Wegbegleiterinnen aus dieser Zeit, Freundinnen, die mir bis heute noch sagen, dass als sie mich kennenlernte, das stand mir fast auf der Stirn geschrieben,
dass du Mama werden
möchtest. Dass ich unbedingt Mama werden wollte, ja. Das war für mich absolut klar. Also es ist wirklich ganz früh, das ist eigentlich immer so da gewesen. Ja, und dann wie das Leben so geht, typisch für unsere Generation, wir sind ja so auslaufende Babyboomer, Generation X. Wir durften zum ersten Mal, was unsere Mütter noch nicht so durften, wir durften einfach frei in die Welt hinausziehen und uns erfahren und kennenlernen und ausprobieren und experimentieren. Und also ich bin zum Studieren ins Ausland gegangen. Ich habe noch während meiner Schulzeit ein Auslandsjahr verbracht in England. Und ich habe dann nach meinem Abitur war ich 7 Jahre lang im Ausland. Also 6 davon waren in England. Bin ich nach Belgien gegangen, also ich war in Brüssel an der Europäischen Kommission. Das waren so lange Wege. Aber ich hatte immer im Hinterkopf diesen Plan.
Ja, ja, genau. Das finde ich jetzt ganz interessant.
Ich wollte eine Familie gründen. Das war mir ganz wichtig. Aber ich hatte natürlich auch sehr stark mitbekommen von meiner Mutter. Und das war, glaube ich, typisch für unsere Zeit. Meine Mutter hatte mir immer gesagt, Kind, geh da in die Welt raus und entdecke die Welt und fühle dich frei. heiraten und Kinder kriegen kannst du später auch noch. Mhm. Also es war ganz, das waren unsere Mütter, haben auch in dem Umfeld meiner Mutter, haben uns sehr stark vermittelt, ihr habt das Glück, dass ihr endlich als Frauen die Ersten seid, die wirklich alles machen dürfen. Ihr könnt studieren, was ihr wollt, ihr könnt reisen, ihr könnt arbeiten, ihr könnt beides. Also wir waren, diese absolute Freiheit hat es für Frauen vorher so noch nie gegeben.
Nee, nee.
Und es war wirklich uns auf den Weg gegeben, lebt das, nutzt das zu eurem Vorteil, damit ihr niemals in die Abhängigkeit geratet, in der viele unserer Mütter gewesen sind. Ja? Ja, so bin ich halt auf meinen Lehr- und Wanderjahren auch unterwegs gewesen.
Aber du hast dann auch relativ spät vergleichsweise dann ja auch erst deinen Mann kennengelernt.
Genau.
Also so dieses Kinderwunschthema, das schwelte schon immer.
Da, genau.
Also es war für dich als Frau völlig klar, Kinder zu bekommen.
Ja, absolut.
Also, weil das ist ja nicht bei allen Frauen so. Manche sagen ja gut, okay, ich kann mir das offen lassen, wenn es ist, ist es gut, wenn nicht, nicht. Ja. Oder da kommt der Wunsch erst sehr, sehr spät. Bei dir war da eigentlich von Anfang an da.
Immer.
Ja, der war eigentlich immer da.
Also es gab auch einen Moment, ich hatte meinen Bachelor abgeschlossen in London an der London School of Economics und bekam einen Studienplatz angeboten in Oxford. Und das war relativ für mich unerwartet. Ich hatte mich da beworben, aber ich hatte nicht damit gerechnet, dass ich dann Studienplatz bekomme. Und ich bekomme dieses Angebot und ich war damals in einer festen Beziehung, schon seit mehreren Jahren und auch sehr glücklich. Mein Freund war 2 Jahre älter als ich, also wir waren in etwa gleich alt. Aber der hatte noch überhaupt keine Heirats- oder Familienpläne in seinem Kopf. Und ich weiß noch, dass ich damals mich einem Studienfreund anvertraute und sagte, mein Gott, eigentlich würde ich so gerne jetzt heiraten und Kinder kriegen. Aber jetzt habe ich dieses unglaublich verlockende Studienangebot, das kann ich ja nicht ausschlagen. Und dann schaut er mich an und sagt, natürlich kannst du es nicht ausschlagen. Und im Übrigen, haben deine Kinder nicht verdient, eine toll ausgebildete Mutter zu haben? Also das machst du auf jeden Fall. Also das war damals so für mich auch so, na, da habe ich gedacht, natürlich, er hat recht. Also ich mache es. Aber in diesem zweiten Studiengang zerbrach die Beziehung, die über 4 Jahre dann schon über die Distanz gelaufen war. Und das war dann eigentlich das Ende einer Beziehung, die in einer Ehe hätte münden können. Und meinen Mann, den ich mit 40 geheiratet habe,
ja, 20, ja,
muss man bedenken, den habe ich dann sehr viel später kennengelernt. Und ich glaube, das ist auch typisch für unsere Generation. Also, wir durften wählen, wie wir uns ausbilden wollten, wo wir leben wollten, wie wir leben wollten. Aber wir wurden auch wählerischer bei unseren Partnern. Und das heißt, wir waren auch nicht mehr zu den Kompromissen bereit, zu denen sicherlich unsere Mütter bereit waren. Das heißt, ich glaube, eine Frau in meiner Situation, die vielleicht dann noch von der Familie unter Druck gesetzt worden wäre, du musst jetzt den Mann, jemanden heiraten und du musst jetzt Kinder kriegen, diesen Druck hatte ich ja nicht. Und somit hatte ich die Freiheit der Wahl und des Hinauszögerns. Und ich hatte Partner, aber ich wusste auch, mit denen wird es nichts. Und ich war nicht zu einem Kompromiss bereit. Und auch im Rückblick, man schaut ja dann oft, gerade sag ich mal, in unserem etwas fortgeschritteneren Alter dann zurück und sagt, hätte das vielleicht mit dem was werden können oder mit dem. So oft trifft man den Richtigen auch nicht. Ja. Und insofern hat es halt einfach eine Weile gedauert.
Ja, und soweit ich weiß, du hast ja dann deinem Mann schon relativ zeitig dann eigentlich erklärt oder offenbart,
dass ich Kinder haben will.
Dass du Kinder haben möchtest. Absolut. Also da hast du jetzt eigentlich keinen großen Hehl draus gemacht.
Nein.
Und du warst da sehr, sehr klipp und klar und hast gesagt, du, also wenn du mich haben möchtest,
ja.
Aber dann, ne?
Ja, also auch das, glaube ich, ist nicht ungewöhnlich für unsere Generation. Also das heißt, Partnerwechsel, Scheidungen, Trennungen, alles, was dazugehört.
Ja.
Ich traf meinen Mann, der hatte bereits eine Scheidung hinter sich und hatte 3 Kinder aus seiner ersten Ehe und war ein paar Jahre älter als ich. Also auch das ist keine ungewöhnliche Konstellation, da ich ihn ja auch spät traf. Und dann trat halt ein, was auch nicht ungewöhnlich ist, dass dieser Mann, als ich ihn damit konfrontierte, und ich habe wirklich nicht hinterm Busch gehalten mit meinen Absichten, ich habe ihm gleich gesagt, es war fast noch in der Werbephase. Und habe ich gesagt, du übrigens, ich will heiraten und ich möchte Kinder. Genau. Und wenn du das nicht willst, dann pack jetzt deine Sachen und mach dich vom Acker. Weil was anderes interessiert mich nicht. Also ich war wirklich rigoros. Er war selber etwas überrascht über meine Direktheit. Und wer mich kennt, weiß, dass ich eigentlich eher auf der diplomatischen Seite liege. Aber das war mir so wichtig, dass ich das mit einer Direktheit rausgebracht habe, die mich bis heute selber noch überrascht. Ihn sowieso. Ja. Und das hat er dann so geschluckt mit Erstaunen. Aber dann kam diese längere Phase, also ich war 34, wie wir uns kennengelernt haben. Und ich war berufstätig natürlich. Ich hatte gerade neue Tätigkeit angetreten. Das heißt, ich wollte mich natürlich auch in diesem neuen Kontext bewähren und beweisen. Und er war absolut überzeugt, dass ich eher der Typus Karrierefrau bin. Also ich habe berufliche Ambitionen. Aber für mich wären die Ambitionen nie vordergründig gewesen oder vorrangig gegenüber meinem Kinderwunsch. Und auch das ist vielleicht ein Missverständnis gewesen in dieser frühen Phase, wo er mich noch nicht so gut kannte. Da hat er mich total unterschätzt. Und ich habe halt sehr lange auf ihn hinarbeiten müssen, um ihn davon zu überzeugen, dass mir das mit diesem Wunsch wirklich ernst ist. Und das hat ein paar Jahre gedauert.
Also das heißt, sofern ich dich richtig verstehe, der hat es erstmal so ein bisschen abgelehnt und oder vielleicht ein bisschen abgewiegelt.
Ja, er hat gesagt, jetzt warten wir erstmal ab. Und dann der hatte er natürlich eben auch seine eigene private Situation im Hintergrund. Er musste dann auch einiges regeln und klären. Er hatte eben eine Vorgeschichte im Gegensatz zu mir. Ich war so gesehen ein Clean Sheet, ja, ein weißes Blatt. Und er hatte einfach diese Vorgeschichte, er hatte seine Kinder, er hatte auch Kinder, die damals in ihrer Pubertät waren. Das waren natürlich auch so Situationen, total nachvollziehbar und auch legitim, dass er da echt mit sich gerungen hat. Mhm. Weil er sagte, oh Gott, und jetzt habe ich das eh schon. Er war natürlich auch sehr geknickt über die Folgen, die die Trennung für seine Kinder gehabt hatte. Das hat ihn natürlich sehr geschmerzt. Er hat sehr viel Schuldgefühle gehabt, auch typisch. Ja,
ja, das sind natürlich viele Themen.
Klassiker, ja.
Ja, das sind viele Themen, die da eine Beziehung dann auch tragen muss und die eine Beziehung belastet. Also da ist erstmal dieses Loslösen aus dieser alten Lebenssituation und hineingehen in das Neue. Also das ist schon viel. Aber wann ging es denn dann so los oder wann war das? Gab es da so einen Tipping Point dann?
Ja, es gab einen Tipping Point. Also es war natürlich immer wieder Thema und wir haben darüber auch gestritten. Also es ist nicht so, dass es so reibungslos lief. Und er hat irgendwann gemerkt, dass mir das wirklich, wirklich ernst war. Und dann haben wir geheiratet. Das kam ja auch noch ein bisschen später. Mhm. Also wir haben geheiratet 5 Jahre, nachdem wir uns kennengelernt haben, 6 Jahre sogar. Und wir waren uns darüber einig, ab Herbst probieren wir es, lassen wir es drauf ankommen. Und ich muss dazu sagen, dass ich bis Anfang 20 mit Pille verhütet habe und danach nur noch natürlich verhütet habe. Das heißt, es war mir damals schon wichtig, einen eigenen Zyklus, einen natürlichen Zyklus zu haben und meinen Zyklus zu kennen. Also ich war sehr hellhörig und ich habe immer sehr in meinen Körper hineingehört. Und nachdem ich diese Pille damals zwischen 17 und 23 wegen meiner Haut genommen hatte, ja, ich hatte so Akne-Probleme, was ja auch häufig vorkommt.
Ja. Ja, ja.
Und ich gemerkt habe, wie sehr mich diese Pille eigentlich aus meinem Rhythmus rauswarf, aus meiner natürlichen Bahn und ich das Gefühl hatte, ich weiß eigentlich nicht mehr, wo ich stehe mit meinem Zyklus, habe ich das beendet. Und genauso wie eben diese Verhütung zu dem Zeitpunkt auf natürlichem Wege mir wichtig war, so war mir dann auch wahnsinnig wichtig, diese Zeugungserfahrung zu machen, eben auf natürlichem Wege. Ich wusste, dass ich schon 39 bin, ich war ungefähr 39, mein Mann 52, also wir hatten auch diesen größeren Altersunterschied, wir haben immer alle vergewissert, beim Mann ist es egal, das Problem sei eher ich. Aber ich bin also mit sehr viel Zuversicht reingegangen, weil ich ja nie hormonell verhütet hatte und auch sonst bei mir alles passte und ich mich natürlich hatte untersuchen lassen, kontrollieren lassen und es stimmte alles. Und das war dann so der Zeitpunkt. Das heißt, es ging eine sehr, sehr bewusste Empfängnisphase für mich los. Mhm. Und dazu muss ich sagen, dass ich bin die Ursache der Eheschließung meiner Eltern. Das heißt, meine Eltern sind versehentlich schwanger geworden und mussten dann mit sehr viel Rückenwind heiraten.
Ja, damals war das noch so.
Genau, also das war die erste Generation, die sich dazu manchmal sowas schon erlaubt hatte, aber natürlich immer noch unter demselben gesellschaftlichen Druck stand, dann die intakte Fassade herzustellen, was für meine Mutter insgesamt keine leichte Erfahrung war. Also ich bin ein Kind, das sozusagen die Eltern zur Eheschließung gezwungen hat. Und ich bin schon mit diesem Bewusstsein groß geworden. Mhm. Und auch deshalb, das war jetzt sozusagen, das ist jetzt meine persönliche Geschichte, aber deshalb war es mir auch total wichtig. Ich wollte ein Kind mit einem Partner zeugen, der es mit mir will. Ja, und insofern, ich erinnere mich sehr genau, diese Phase, wo wir das dann zum ersten Mal probiert haben. Und ich war so glücklich und so getragen von diesem Gefühl, oh, ich darf jetzt und so. Und ich darf jetzt endlich ein Kind bekommen. Ist dieser Wunsch, den ich seit 20 Jahren vielleicht schon in mir drin trug. Ja, also als Kind natürlich sehr abstrakt. Aber so ab Anfang 20 war das schon sehr bewusst. Mhm. Und jetzt durfte ich endlich. Unglaublich. Ja, und ich bin dann wenige Monate später schwanger geworden. Also es ging relativ schnell. Und genauso schnell kam dann der erste Abgang.
Oh ja, das ist, und also das ist,
war
ja
ein brutaler Absturz. Weil ich natürlich bis zu dem Zeitpunkt nie darüber nachgedacht hatte,
das war
was
für dich
auch alles schiefgehen kann.
Ja, das war für dich vollkommen klar. Ja. Und im Großen und Ganzen ist es auch gut, dass man mit so einer Haltung dann auch reingeht in so eine Thematik.
Womöglich,
ne?
Ja. Aber ich meine, und das ist ja das, was bei, ich weiß nicht, 85% der Menschen auch passt oder 70%. Ja? Also ich sage mal, bei den meisten Menschen funktioniert es einfach relativ reibungslos. Wobei wir wissen inzwischen auch, Gott sei Dank wird da so offen drüber gesprochen, dass jede dritte Frau eine Fehlgeburt erleidet.
Ja, und darüber wird eigentlich nicht gerne geredet. Wurde nicht und wird nicht, und das ist ganz interessant. Das behalten die Frauen leider oder je nachdem, also einfach immer gerne für sich.
Natürlich.
Und wenn einem selber dann sowas passiert und eine traut sich dann zu sagen,
aus der Deckung.
Boah, du.
Ich habe es auch erlebt.
Und das ist schon gravierend für uns Frauen.
Ja.
Also es wird ja dann oft so von der Ratio her oft gesagt, ja, mein Gott, das ist ja alles gar nicht so schlimm oder da ist ja noch nicht viel passiert oder das Kind war ja sowieso noch nicht fertig oder nur ein
Blutfropfen,
Koagel oder wie auch immer.
Schrecklich,
aber,
gell?
Aber wir bauen letztendlich so wahnsinnig schnell eine Verbindung zu diesem Kind oder zu dieser Seele auf.
Ja.
Was uns in dem Moment oft gar nicht so bewusst ist.
Ja.
Das bedeutet viel.
Ja. Und das ist genau der Punkt.
Mhm.
Die Lavinia,
meine
Lavinia, die war zu dem Zeitpunkt in meinem Kopf schon da. Ja, also ich habe die ja immer bei mir getragen. Und das war ja auch Teil dieses Glücksmomentes, dass sie sich jetzt sozusagen in einen Körper verwandelte und materialisierte buchstäblich.
Ja, genau.
Und zu mir kam. Ja. Und natürlich waren das, ich meine, das waren ja nur wenige Wochen, aber ich kann ja nicht sagen, auf welchen Wolken ich schwebte damals. Ja,
ja, natürlich.
Das ist unglaublich. Und der Absturz von dieser Wolke ist das Brutalste, was ich in meinem Leben je erlebt habe. Weil es ist nicht nur diese wahnsinnige Enttäuschung, die einem in der Seele wehtut, unendlich wehtut. Aber das ist begleitet von einem hormonellen Absturz, den sich viele der behandelnden Ärzte, und ich sage jetzt bewusst Ärzte, Männer, absolut nicht vorstellen können, weil sie sowas nie erleben.
Ja, Männer werden einfach mal nicht schwanger.
Die wissen nicht, was das heißt. Und die wissen nicht, was es heißt, wenn du, man sagt ja auch oft, dass schwangere Frauen quasi in einem High-Zustand sind. Ja, man schwebt in einem High und diese Hormone, die uns da in so ein Watte-Leben reinbetten, in dem man dann so gemütlich kuschelt und das Gott, was haben wir da für unglaubliche Gefühle und Erlebnisse, ja? Auch um unseren Embryo zu schützen.
Ja.
Ich habe da auch mal dieses Bild entwickelt, dass es würdest du als den Stöpsel aus der Badewanne rausziehen und dann mit dieser Sogwirkung in einem Spiral zieht es das in diesen Ausguss runter und du stehst dann da klatschnass, frierend und ohne ein einziges dieser Hormone, das sich gerade eben noch oben auf Wolke 7 gehalten hat. Das ist brutal.
Ja, da ist nichts Schützendes dann in dem Moment mehr da.
Nein. Und da kann dich auch kein Partner auffangen. Da kann dich eigentlich niemand auffangen, weil das einfach so ein Abgrund ist, in den man hineinstürzt. Und es tut einfach unfassbar weh. Und da habe ich dann das erste Mal geschluckt und kapiert, dass es nicht so ohne weiteres passiert. Und eben von Woche 6 bis zu Woche, wie viele Schwangerschaftswochen haben es? 40 Wochen, glaube ich. Ja. Das ist ein sehr, 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 sehr weiter Weg. Ja,
ja.
Inklusive die Geburt. Also das heißt, bis das Kind wirklich da auf der Welt ist und du in deinen Arm halten kannst, ist es ein unglaublich weiter Weg. Und das regnete mir in dem Moment das erste Mal rein.
Mhm. Raffaella, was hast du dann gemacht oder wie bist du dann mit der Situation umgegangen?
Also ich habe tagelang geheult meinen Mann zur Verzweiflung getrieben. Der konnte natürlich damit überhaupt nicht umgehen. Der Arme, muss man sagen. Also Männer sind in solchen Situationen sehr überfordert. Ich hatte eine Freundin, der ich mich eröffnet habe. Ich habe damals mit fast keinem Menschen reden können. Auch weil ich schon zu dem Zeitpunkt große Schamgefühle hatte. Und zwar, weil es wussten ja viele von meinem Kinderwunsch. Und es waren, und ich war ja in dieser Beziehung drin mit meinem Partner, und die sagten dann immer: Und Raffaella, und wann fängst du endlich an mit den Kindern? Also die haben mich fast gedrängelt. Und da kann ich natürlich, denen gegenüber konnte ich auch nichts sagen. Ich musste dann eigentlich sozusagen das Resultat präsentieren. Schreckliches Bild, ja. Aber so habe ich mich gefühlt. Und mit einer hatte ich darüber reden können, die tröstete mich dann auch sehr süß und sagte: Ich habe das doch auch erlebt. Weißt du, wie vielen Frauen das so geht? Und das ist eh ganz toll, dass du das jetzt hast. Weil weißt du was? Deine Gebärmutter ist jetzt ganz toll durchblutet. Und bei der nächsten Schwangerschaft läuft es dann richtig. Damit hat sie mich damals, die hat 4 Kinder bekommen übrigens. Die ist mir dann davongelaufen, eine von den vielen. Ja? Also, kleiner Trost, man rettet sich dadurch und dann muss man einfach wieder ran und wieder Mut schöpfen. Und das tut man glücklicherweise auch wieder dank dieser fantastischen Mechanismus unseres Systems mit dieser Aufbauphase, mit der nennt man dann Lutealphase, glaube ich, wo es dann das Gelbkörperhormon sich in unserem Körper aufbaut, bis zu dem Eisprung. Diese Phase, wenn man die wirklich natürlich erlebt, ist eine Phase, in der wir als Frauen auch schon uns innerlich so vorbereiten. Das ist ja nicht alles ohne Grund so gemacht worden von der Natur. Ja? Also das heißt, du schaffst sehr schnell wieder Hoffnung, nachdem diese Regel vorbei ist, und begibst dich wieder auf der Suche nach deinem Glück. Und so war das auch. Und wenige Monate später wieder schwanger. Und das dauerte in etwa genauso kurz und es kam wieder ein Abgang. Und dieser Abgang war deshalb problematischer, weil ich hatte einen Abgang und ich weiß noch, dass ich damals mich in ein Zimmer vergraben habe. Ich habe so geheult, ich konnte es nicht fassen, sage ich, das darf nicht wahr sein. Ich habe natürlich dann schon gemerkt, hier läuft was schief und ich bin überhaupt nicht darauf vorbereitet. Mhm. Und ich hatte auch niemanden, mit dem ich darüber reden konnte. Und da hatte ich meinen Bruder zum Beispiel am Telefon und der hat gesagt, geh zum Arzt und so. Aber die Ärzte, mit denen ich damals in Verbindung war, den wollte ich überhaupt nicht reden, waren auch Ärzte. Also ich habe mich da auch überhaupt nicht aufgehoben gefühlt. Und das Problem war, dass ich hatte diesen Abgang und 2 Wochen später ungefähr, oder eine Woche, ich kann es jetzt nicht mehr genau beziffern, aber jedenfalls kurz darauf, also es begann eine Blutung und ich hatte kurz darauf eine Veranstaltung, auf die ich mich schon lange vorbereitet hatte. Und ich habe diese Veranstaltung ausgeführt. Und während dieser Veranstaltung habe ich plötzlich so unfassbare Unterleibsschmerzen bekommen. Und ich wusste sofort, ich habe eine Eileiterschwangerschaft. Mhm. Und ich habe dann zu einer Bekannten, die auf der Veranstaltung war, gesagt, eine Freundin von mir, sage ich, bitte ruf mir sofort den Krankenwagen und lass mich in die Maistraße bringen, die Frauenklinik in München. Ich wusste sofort, was da ist. Mhm. Ja, und das kam dann die Rettung. Und also ich bin dann aus diesem Raum raus. Und es haben dann ein paar Leute sehr betroffen geguckt. Und ich bin dann raus und ins Krankenhaus gekommen. Die haben mich untersucht. Es war eine Eileiterschwangerschaft. Die haben dann noch einen Tag gewartet, also bis zum nächsten Morgen, um festzustellen, ob das vielleicht von alleine abgeht. Und dann bin ich operiert worden. Und diese Operation ist auch ein ganz heikler Eingriff, weil die Gefahr besteht, dass der Eileiter beschädigt wird. Mhm. Und kann lebensbedrohlich sein, wenn man das nicht operativ entfernt. Naja, und so war das Ende dieser Geschichte. Da gibt es auch noch mal eine Anekdote dazu. Also ich war in dieser, wenn ich das noch kurz ergänzen darf.
Noch ganz, ja.
Ich war in der Frauenklinik und wurde ins OP geschoben und kam aus dem OP raus und erwachte in einem Zimmer. Mhm. Und es stand ein Bett neben mir. Und wie ich dann so langsam zu Sinnen kam, sagte die Frau im Bett neben mir, sagte sie, ich gratuliere Ihnen. Ich habe mich, glaube ich, nicht mal umgedreht, weil ich weiß nur, ich war noch irgendwie so in meinem Nebel da, Anästhesienebel. Und dann sage ich, wozu gratulieren Sie mir? Und dann sagt sie, jetzt Ihrem Kind. Sage ich, ich habe kein Kind bekommen. Mir haben Sie eine Eileiterschwangerschaft entfernt. Oh Gott, es tut mir so leid. Entschuldigung. Sage ich, das können Sie ja nicht wissen. Die hatten mich wirklich aus Verlegenheit, weil diese Klinik so überfüllt war, in die Geburtenstation gelegt. Das muss man sich mal vorstellen.
Das ist natürlich psychologisch nicht ganz wertvoll.
Das war in mancherlei Hinsicht ein Dolchstoß.
Ja, das ist sehr, sehr schwer. Ja.
Das Schöne daran, wenn ich jetzt noch was Positives sagen darf, es war eine ganz süße Frau und ich habe diese Tage, also bei all meinem Schmerz und der Trauer und auch meiner Verzweiflung, die natürlich nach wie vor da war, habe ich diese Frau gehört. Ich weiß noch, es ging Tag und Nacht natürlich und ich weiß auch durch die Nächte hindurch, die ihr Säugling bei sich hatte und dieses Baby. Ich habe dieses Kennenlernen zwischen Mutter und Kind da erlebt. Ja. Ja. Ich hörte, wie das Kind dann so schmatzte und sie das an die Brust legte und die sich kennenlernten. Ja. Also auch und ich wusste ganz genau, da will ich auch hin. Also es war wieder nur eine Bestätigung, dass ich eigentlich an dem richtigen Ort war, nur in der falschen Funktion. Also, aber ja, das war sozusagen Abgang Nummer 2.
Oh mein Gott.
Ja, ja. Und dann musste ich natürlich den Schritt in die Kinderwunschpraxis machen.
Also das heißt, es war durch die Eileiter-Schwangerschaft, war es dann tatsächlich auf natürlichem Wege für dich dann in irgendeiner Weise vorbei. Verstehe ich das richtig?
Zumindest musste ich prüfen, was der Grund war, warum es nicht geklappt hat.
Ja.
Und das musste ich mir anschauen. Darüber reden wir nächstes Mal, oder?
Ich glaube, die Fortsetzung folgt und ich freue mich schon sehr drauf, weil wir werden dann zukünftig den ein oder anderen Experten dabei haben.
Genau, zu diesen verschiedenen Themen. Es ist ja ein weit gefächertes Feld.
Danke für deine Offenheit.
Gerne.
Ja, und für dein Vertrauen.
Gerne.
Dann bis zum nächsten Mal.
Prima, ich freue mich.
Ich freue mich auch.
Tschüss.
Bis dann.